Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 43. Wir zeichnen auf am 13.07.2021. Vormittags diesmal, nicht nachmittags, weil unser Gast da besser Zeit hatte. Deswegen kann es sein, dass wir vielleicht noch ein bisschen verschlafen wirken, aber ich zu meinem Teil bin schon eine ganze Zeit wach. Mal sehen, wie es bei Jörg ist. Aber zuerst ein kleiner Hinweis.
Werbung.
Die Experten von SpecOps Software haben festgestellt, dass im Schnitt 25-30% der Nutzer in Unternehmen schwache oder kompromittierte Passwörter verwenden. Handeln Sie und überprüfen Sie mit dem kostenfreien Tool SpecOps Password Auditor Ihr Active Directory auf passwortrelevante Schwachstellen. Sie können den Password Auditor kostenlos unter www.specopsoft.de herunterladen. Erfahren Sie innerhalb weniger Minuten, wie viele Ihrer Nutzer schwache und kompromittierte Kennwörter verwenden.
Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik, und darum geht's heute auch mal ein bisschen konkreter, weil wir hier zwei Autoren haben, die zusammen gerade einen Artikel in CT veröffentlicht haben. Dazu vielleicht gleich ein Hinweis, das ist in CT 1521 erschienen, der Artikel, um den es auch unter anderem gleich gehen wird. Und das Heft ist, wenn der Podcast rauskommt, schon nicht mehr im Kiosk. Also wenn ihr an dem Artikel interessiert seid und dann nochmal nachlesen wollt, dann müsstet ihr das online tun. Da gibt es entweder das Heft zu kaufen oder ein kleines Abo abzuschließen, um den Artikel zu lesen, ein Heise Plus Abo. Was man auch probeweise ohne Geld machen kann, wird dann, wenn man es nicht verlängert. Das darf ich natürlich eigentlich nicht sagen, weil das gefällt meinem Arbeitgeber nicht. Ich mache es einfach trotzdem.
Das gefällt deinem Kollegen auch nicht.
Das gefällt dir auch nicht. Wen man da im Hintergrund meckern hört, das ist Jörg. Hallo Jörg.
Hallo, hier ist der sehr ausgeschlafene Jörg. Es ist 10 Uhr, ich bin schon seit 3 Stunden wach und fiebere der Aufzeichnung entgegen. Ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter bei Heise, daneben als Rechtsanwalt im Bereich Datenschutz tätig, aber das werden die geneigten Hörer dieses Podcasts auch schon wissen. Und wir haben heute ein, wie ich finde, ausgesprochen spannendes Thema. Und wir haben einen ausgesprochen spannenden Gast dazu. Ich stelle vielleicht erstmal den Gast vor und dann besprechen wir zusammen kurz das Thema. Unser Gast heute war auch schon mal da. Es ist Dr. Christoph Wegener, den treuen Heise-Kunden sicherlich auch nicht ganz unbekannt. Er hat unter anderem mit uns gemeinsam seit vielen, vielen Jahren die Heise Security Tour mitbetreut und ist da inhaltlich für die Ausgestaltung verantwortlich. Und von Haus aus ist er promovierter Physiker und er ist war lange an der Uni tätig und er ist seit 1999 auch als freiberuflicher Berater mit seiner Wecon IT Consulting tätig und da im Bereich Informationssicherheit, Datenschutz und Open Source aktiv und arbeitet, wie ich auch. Und deswegen arbeiten wir relativ häufig zusammen, so ein bisschen an dem Querschnittstellenbereich zwischen Technik und Recht und auch zwischen Technik und Datenschutz insbesondere. Er ist Fachbuchautor, spricht viel auf Konferenzen. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Wegener. Hallo Christoph.
Hallo Jörg. Ganz lieben Dank für die Vorstellung.
Hallo, hallo von dir, Christoph.
Hi. Habe ich was vergessen, Christoph?
Nein. Alles gut.
Genau, und wir beide, Christoph und ich, haben zusammen den besagten Artikel geschrieben, von dem Holger eben kurz gesprochen habe, und da, der verrät dann auch schon das heutige Thema. Heute geht es, wir haben was genannt, wir wollten es nicht allzu tiefgehend nennen, datenschutzfreundliche Forensik für den Hausgebrauch. Also das heißt, wir wollen nicht über High-End-Forensik reden mit riesigen Tagessätzen. Das können wir sicherlich nicht, das kann auch keiner von uns in dieser Tiefe. Dafür braucht es halt Profis. Wir wollen aber darüber reden, Forensik für den Hausgebrauch. Das heißt also, was kann ich tun, was muss ich tun, wenn ich zum Beispiel in meinem Unternehmen Verdacht auf, sagen wir mal, einen Straftatbestand habe, auf irgendwelche massiven Urheberrechtsverletzungen, irgendwas. Also wenn in meinem Unternehmen irgendwas nicht ordentlich läuft, was kann ich da tun? Und zwar aus zwei Gesichtspunkten, einmal aus dem Gesichtspunkt der Technik und anderen aus dem Gesichtspunkt des Datenschutzes. Und dazu haben Christoph und ich zusammen den besagten Artikel geschrieben und werden das gleich mal ein bisschen in die Tiefe beleuchten. Wie gesagt, Christoph und ich reden auch viel zusammen auf Vorträgen und die nächste Chance, uns nochmal zusammenzuhören, wenn wir das auch noch in unseren kleinen Mini-Werbeblock packen dürfen, ist bei der nächsten Heise Security-Konferenz. Die ist im September. Und was erzählst du da, Christoph?
Ja, wir erzählen ja was zusammen, ne? Und zwar haben wir zwei Themen da. Einmal zum Thema Datenschutzvorfälle. Wie geht man da sinnvoll mit um? Und da ist uns die interdisziplinäre Zusammenarbeit ja auch ein Herzensanliegen tatsächlich, weil nur dadurch eben auch ein sinnvoller Umgang aus allen Bereichen mit einem Datenschutzvorfall gewährleistet werden kann. Und das zweite Thema, was wir da ja mitgebracht haben für die Teilnehmer, ist diese gesamte IT-Gesetzgebung, die uns ja da vielleicht so ein bisschen am Anfang diesen Jahres insbesondere überrollt hat. Und ich werde da ein bisschen was zum Thema IT-Sicherheitsgesetz 2.0 erzählen. Und Jörg, du machst ja was zum Thema insbesondere des TTDSG, etwas sperriger Begriff, ne? Also wo es ja um die Datenschutzfragen letztendlich aus dem TMG und aus dem TKG vielleicht so ein bisschen geht. Ne?
Genau. Vielleicht um den Werbeblock noch abzuschließen, vielleicht könnt ihr noch kurz sagen, ob das jetzt eine Online-Konferenz ist oder ist das?
Ist eine Online-Konferenz.
Ist nicht Präsenz, okay.
Nein, ist eine Online-Konferenz. TTDSG ist Telekommunikation und Teledienste Datenschutzgesetz. Ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, nochmal einen eigenen Podcast zu machen, aber wir machen vielleicht mal so einen Podcast, der diese ganzen Neuerungen zusammenfasst. Was mich auch zu unserer ersten Frage so ein bisschen an Christoph bringt. Du hast selber gesagt, wir wurden überrollt von neuer Gesetzgebung. Ich sehe das auch so. Das ist so fast so ein DOS-Angriff, weil auch ganz viele bürgerliche Freiheiten dadurch beeinträchtigt werden, aber auch in dem Bereich, wo wir uns hier bewegen, es gibt einen ganz massiven Trend dazu, IT-Sicherheit gesetzlich zu regeln. Ist das eine sinnvolle, also ne, in eigentlich allen diesen Gesetzen, die wir eben genannt haben, auch natürlich im IT-Sicherheitsgesetz, ist das eine sinnvolle Entwicklung oder findest du das eher kontraproduktiv?
Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz klar in die eine oder andere Richtung zu beantworten. Also auch in meiner Brust schlagen da tatsächlich zwei Herzen. Das eine spricht natürlich die Bürgerrechte an, die du gerade auch schon thematisiert hast. Also das finde ich natürlich sehr, sehr schwierig, wenn hier ja Dienstleister dazu verpflichtet werden, beispielsweise Passworte oder sonstige Zugangstokens herauszugeben, damit staatliche Stellen da entsprechend agieren können. Und das muss ja nicht immer die Polizei sein. Das sind ja auch andere staatliche Organisationen, bei denen ist es vielleicht noch schwieriger, das zu thematisieren. Auf der anderen Seite sage ich aber natürlich auch ganz klar, und das vielleicht auch als jemand, der sich ja mit dem Thema Informationssicherheit in Unternehmen beschäftigt, manchmal braucht es tatsächlich auch so einen Compliance-Hebel, damit auch in der Geschäftsleitung das Thema ankommt und eben auch Mittel bereitgestellt werden. Also es gibt durchaus auch Kollegen, die ganz klar sagen, wir sind total froh, dass wir jetzt sowas wie das IT-Sicherheitsgesetz haben, also insbesondere die Änderung im BSI-Gesetz für die Betreiber kritischer Infrastrukturen oder auch andere regulatorische Vorgaben für den Bereich Informationssicherheit. Denn zum einen ist er natürlich gegenüber dem Datenschutz vielleicht auch eine lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt worden, was die gesetzliche Regelung angeht. Und zum anderen, wenn es eine Compliance-Vorgabe gibt, dann kann sich auch ein Vorstand oder ein Geschäftsführer nicht mehr so schnell wegducken, als wenn die nicht existiert. Und das ist eine Zugfeder tatsächlich, ja.
Dann stimmt, das würde ich auch so sehen. Wir waren jetzt gerade, glaube ich, kurz stumm geschaltet. Deswegen gab es jetzt hier einen kleinen Moment der Besinnung im Podcast, der ja auch mal schön ist. Also it's not a bug, it's a feature. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum...
Das Bußgeld der Woche.
Das Bußgeld der Woche, was ich heute mitgebracht habe, kommt aus Polen. Und es ist für meinen Begriff, für das, was da passiert ist, erstaunlich hoch. Es sind nämlich ungefähr 160.000 Zloty und das sind immerhin 35.116 Euro. Es geht um einen Bereich, dem Christoph und ich besonders unterwegs sind, wo wir eben auch den einen Vortrag halten, nämlich um in den Bereich Meldepflichten für technische Probleme, für Datenlecks und für ähnliche Geschichten. Und hier ist es tatsächlich verhängt worden für das Versäumnis, einen Verstoß gegen den Schutz von personenbezogenen Daten zu melden. Es geht also um Verstoß gegen Meldepflichten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt dann, ich nenne das immer den Endgegner, das ist die Pflicht, nicht nur die Aufsichtsbehörden zu informieren, sondern eben auch die Betroffenen. Und das hat das Unternehmen hier auch nicht getan, obwohl es sogar von der Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen wurde. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund für die doch relativ das hohe Bußgeld. Es geht darum, dass ein Mitarbeiter eines Finanzinstituts per E-Mail eine Analyse des Versicherungsbedarfs und des Versicherungsangebotes an jemanden geschickt hat, mit Name, Nachname, irgendeiner Identifikationsnummer und Adresse und Informationen zum Thema Versicherung. Und das ging eben an die falschen Empfänger. Und das reicht natürlich grundsätzlich schon aus, auf jeden Fall für eine Meldepflicht gegenüber der Behörde. Darüber hinausgehend muss zumindest dann, wenn durch diesen Verstoß eine erhöhte Gefahr für die Sicherheit oder für die informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen vorliegt, muss es eben auch dem Betroffenen gemeldet werden. Und das haben Sie hier tatsächlich nicht getan. Also Sie sagen, dass Sie dieses Risiko tatsächlich in der Bewertung festgestellt hätten und dem sei das Unternehmen aber nicht nachgekommen. Und konkret hätte das Unternehmen, was ich ganz interessant finde, ein selbst entwickeltes Formular benutzt und in dem Formular enthalten war eine Risikoanalyse für die Frage, ob man solche Sachen melden muss. Und da sind sie wohl zu aus Sicht der Behörde ziemlich absurden Ergebnissen gekommen und die Behörde sagt hier halt, nee, das kann man wirklich auf gar keinen Fall so analysieren. Sie nennen es willkürlich. Also ich habe das tatsächlich durch den Polnisch-Deutsch-Übersetzer gejagt. Hat auch erstaunlich gut geklappt, muss ich sagen. Und ja, also 35.000 Euro für eine unterlassene Meldung an einen Betroffenen finde ich viel, aber vielleicht hier auch nicht ganz unpassend, Christoph.
Ja, also ich finde es auch hoch, aber es geht ja auch nur ums Bußgeld hier erstmal, ne? Das ist ja vielleicht das Interessante noch, wie ich finde. Jetzt wissen wir vielleicht noch nicht genau, ich meine, vielleicht hast du da noch mehr Infos zu, wie viel Betroffene es denn im eigentlichen Sinne gab.
Ein.
Ja, es ist an einen falsch verschickt worden, habe ich verstanden. Aber war da wirklich nur die Daten über eine Person auch enthalten oder ging es da um Listen? Das wäre ja auch nur so eine Frage, die spannend sein könnte. Und was ich natürlich auch noch eine interessante Fragestellung finde, ist, das ist das Bußgeld. Gab es da Schadensersatzansprüche auch schon seitens der tatsächlich Betroffenen? Oder da wissen wir, glaube ich, noch nichts drüber, ne?
Nee, da wissen wir nichts drüber. Das würden wir ja auch nicht über eine Pressemeldung der Datenschutzbehörde erfahren. Das wäre sicherlich ein Punkt, wo man Bußgeld geltend machen würde. Inzwischen gibt es ein paar Fälle mit im ähnlichen Bereich. Da waren allerdings noch Krankendaten involviert, wo man auch mal so 5.000 bis 10.000 Euro dann auch tatsächlich bekommen hat für solche falsch versandten, insbesondere eben Versicherungsinformationen.
Ja.
Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich war schon ganz happy, dass ich ein paar zusätzliche Informationen aus der Übersetzung des Dokuments holen könnte.
Also was ja, glaube ich, nicht aus der Pressemitteilung hervorgeht, ist, welche Daten denn jetzt tatsächlich enthalten waren. Ne? Und ich meine, komplette Versicherungsanalyse, wenn jetzt jemand, da hat sich ja auch jemand sehr blank gemacht. Ne? Das heißt natürlich, da geht es nicht nur um den, nehmen wir mal die Hausrat, dann wird der Hausstand aufgeführt. Es kann aber natürlich auch sein, dass es um gesundheitliche Zusatzversicherungen geht. Ne? Um Zahn, ja. Ne? Und da geht es dann halt auch wirklich in den Bereich der besonders geschützenswerten Daten, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also wenn da keine Ahnung, wenn es um eine Zahnzusatzversicherung geht oder so. Man weiß es nicht. Also, so wie ich das verstanden habe, ist es ja irgendwie ein polnischer Ableger der Ergo-Versicherung. Und also zumindest in Deutschland bieten die ja wirklich für alles Versicherungen an. Ne? Also könnte man schon vorstellen, wenn das wirklich eine Komplettanalyse ist, dass das schon reinhaut. So.
Definitiv. Und wie gesagt, die Anzahl der tatsächlich Betroffenen wäre auch noch spannend. Ne? Also ob es um einen einzigen Kunden geht oder um mehrere Kunden. Und was ich halt auch, ja, wie soll ich sagen, sehr charmant finde an der Aussage der Aufsichtsbehörde, ist halt, dass sie dieses Formular des Unternehmens und insbesondere die Bewertung innerhalb des unternehmenseigenen Formulars tatsächlich als willkürlich einstufen. Das heißt, das sagt natürlich auch wieder, wenn man solche Dinge weitergibt, ne, weil irgendwie müssen die ja auch da dran gekommen sein, dann muss man natürlich auch aufpassen, dass das vielleicht dann irgendwie auch sinnvoll genutzt worden ist und nicht in einer Art und Weise, die die Aufsichtsbehörde zu noch mehr Dingen anspornt.
Ja, wir spekulieren ein bisschen, aber ich würde auch sagen, angesichts der Tatsache, dass sie durch die Weitergabe dieser Informationen ein hohes Risiko für den Betroffenen angenommen haben, spricht schon einiges dafür, dass da auch tiefgehendere Informationen drin waren als jetzt nur Name und Adresse.
Würde ich auch sagen. Also ich möchte bei der Gelegenheit das nochmal ganz allgemein zum Bußgeld der Woche sagen, weil ich habe das jetzt öfter mal gehört, auch im Forum gelesen, dass dass wir zu viel spekulieren würden und dass wir etwas zu allgemein sprechen würden, aber wir müssen auch immer auf die Grundlage achten, ne? Also wir viel mehr als Pressemitteilung gibt es normalerweise zu Bußgeldern nicht. Also viel mehr wird man gerade aktuell in aktuellen Fällen nicht erfahren, und um die geht's ja hier, weil wir wollen ja so ein bisschen quasi die laufende Rechtsprechung hier so immer so ein bisschen beachten und beleuchten, an interessanten Fällen entlang hangeln. Und wir referieren, was wir wissen, ne? Und ich glaube, es ist spannend genug für viele, gerade die in der Datenschutzpraxis arbeiten, zu erfahren, wie einzelne Behörden auch in verschiedenen Ländern agieren. Und wenn man das gesammelt betrachtet, dann ergibt sich auch ein Bild, wie hoch tatsächlich die Risiken im Moment sind.
Ja, auf jeden Fall. Und mir persönlich geht es darum, auch was können wir daraus lernen. Also wir haben keine tiefergehenden Informationen über die einzelnen Fälle, weil es sie einfach nicht gibt. Die sind auch gar nicht öffentlich, die kriegt man auch in Deutschland nicht. Also der Bußgeldbescheid wird eigentlich nie veröffentlicht. Das heißt, wir haben maximal die Pressemitteilung, und da ist die spannende Frage, was können wir daraus lernen?
Genau, aber wir haben heute wieder ein Schwerpunktthema, und Jörg,
noch mehr zum daraus lernen.
Jörg, vielleicht magst du mal kurz ins Thema einführen?
Ja, mache ich sehr gerne. Also wir haben es genannt, wie gesagt, Forensik für den Hausgebrauch. Der Artikel heißt, glaube ich, der Admin als Detektiv oder so ähnlich. Und wir gehen ein bisschen mehr jetzt in den Bereich Datenschutz als in dem Artikel. Und es stellt sich eben die Frage, was man tatsächlich tun kann, muss, sowohl als Admin als auch als Datenschutzbeauftragter, wenn innerhalb des Unternehmens ein Verdacht aufkommt. Und zwar, der Verdacht kann viele Bereiche haben, aus denen er kommt. Es kann ein Strafrechtsverdacht sein, also zu den Details kommen wir gleich noch. Es kann ein Verdacht sein, zum Beispiel jemand lädt ganz viel urheberrechtlich geschütztes Material runter oder jemand lädt ganz viel Pornografie runter. Oder er verstößt gegen klare Pflichten, die eben zum Beispiel sagen, er dürfte nicht privat das Internet nutzen, und ne, es besteht der Verdacht, dass er das überhaupt beruflich tut, neben seinem Job, und bis hin aber auch zur Dokumentation, das glaube ich auch dein Thema so ein bisschen, Christoph, noch mehr im Bereich von Incidents, also wenn ich nur dokumentieren muss, was ist denn eigentlich passiert und was ich daraus lernen kann. Und wie gesagt, wir können das nicht aus einer Perspektive von einem Forensiker mit einem Tagessatz von ein paar tausend Euro. Den wird sich ja auch nicht jedes Unternehmen für sowas leisten. Den leistet man sich halt nur, wenn es gar nicht anders geht. Aber wir sind jetzt hier eher bei, was macht man für den Hausgebrauch? Und das ist natürlich so ein absolutes Querschnittsthema, wie, glaube ich, kaum ein anderes, wo man tatsächlich zwingend miteinander zusammenarbeiten muss. Also die Juristen oder sonst die Datenschutzbeauftragten und die Techniker, weil ohne kommt man hier wirklich überhaupt nicht weit. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen einsteigen bei den Ermittlungsarbeiten im Netz des eigenen Unternehmens. Und es geht darum, wir haben einen Verdacht, Strafbarkeit, arbeitsrechtliche Konsequenzen, IT-Nutzung, Sicherheitsproblem, das sind so alle diese Bereiche. Und es stellt sich die Frage, ja, wie fangen wir an? Was muss ich bei so einer Datensammlung beachten? Christoph, wie gehen wir daran, technisch und juristisch?
Ja, das ist erstmal muss man vielleicht sagen, dieses technische Thema wird häufig viel zu technisch betrachtet. Also Jörg hat gerade schon den Punkt Dokumentation auch angesprochen. Für mich ist da auch ganz viele organisatorische Aspekte noch mit dahinter. Das fängt schon damit an. Jörg, du hattest das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit auch thematisiert, dass man ja eigentlich im Vorfeld schon mal irgendwie miteinander reden muss. Also beispielsweise die Leute aus der Personalabteilung mit den Technikern, die vielleicht, also den Administratoren letztendlich, die vielleicht dann hinterher auch die Daten zusammensuchen, damit eben im Falle des Falles das auch nicht absolutes Neuland ist, sondern man da schon aufeinander so ein bisschen eingestimmt ist. Und dann hat man in der digitalen Forensik, und das sagen wir mal vielleicht so ein paar Stichworte dann doch zu dem klassischen Vorgehen der digitalen Forensik, so ein grundsätzliches Vorgehen, das wird auch gerne als SAP-Zyklus bezeichnet. Also SAP steht für Secure, Analyze and Present, also zu Deutsch dann eben Daten sichern, Daten analysieren und dann irgendwie aufbereiten und auch entsprechend dann dem Zielpublikum angemessen darstellen. Und ja, neben einer korrekten Auswertung, also der Analyze-Phase, die ich natürlich technisch begleiten muss, habe ich vor allen Dingen natürlich während der Datensammlung so ein paar Dinge zu berücksichtigen. Und so im ganz klassischen Fall, wenn ich ein System habe, was ich vielleicht sogar außer Betrieb nehmen kann, dann würde man zunächst immer erstmal eine sogenannte forensische Kopie des Datenträgers erzeugen. Dazu nutzt man gerne Methoden, die dann auch als Bitwise-Copy, also als Bit-to-Bit-Copy oder auch als 1-zu-1-Kopie bezeichnet werden. Es gibt dann technische Hilfsmittel, die heißen Write-Blocker, um eben zu verhindern, dass auf dem Originaldatenträger tatsächlich vielleicht noch Veränderungen stattfinden. Jetzt allein durch den Kopiervorgang. Aber eine spannende Frage, abseits dieses...
Ganz kurz noch, wollen wir da mal zwei, drei Beispiele nennen? Also es geht zum Beispiel jetzt um die Festplatte am Arbeitsplatzrechner des Mitarbeiters oder so.
Ja, genau.
Darf ich auch noch mal reingrätschen? Ja, wir sind jetzt schon sehr in der Technik. Ich würde dem SAP vielleicht ein PSAP machen und dem Ganzen noch ein Prepare zur Verfügung stellen. Wir sind ja jetzt schon im Durchführen von dem Ganzen und ich glaube, es mag auch sein, dass einer der Fehler ist, tatsächlich einfach anzufangen und zu dokumentieren, ohne sich diesem Prepare zu widmen, was ja auch so ein Bereich ist, gerade wo es darum geht, das Ganze vorzubereiten, auch aus technischer Sicht natürlich vorzubereiten. Aber erstmal natürlich auch so mal zu überlegen, was haben wir da überhaupt? Also worum geht es überhaupt? Was sind die Vorwürfe? Dann sich zu überlegen, wen könnte es treffen, ja, also wer könnte so ungefähr gewesen sein, habe ich vielleicht auch schon näheren Verdacht, dann darauf basierend halt diese technische Vorgehensweise vorzulegen. Das scheint mir noch ein ganz zentraler Punkt zu sein, bevor ich hier anfange, in die Technik zu gehen. Und natürlich auch sich Helfer mit ans Board zu holen, ne? Also zusätzliche Leute zu informieren. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Prepare noch an.
Ja, also da gehören ja auch aus technischer Sicht, aber ich hatte ja gerade schon auch gesagt, neben der Technik auch die organisatorischen Fragen immer berücksichtigen, eine ganze Reihe von Aspekten dazu. Du hast gerade gesagt, wer könnte betroffen sein? Da muss ich natürlich auch irgendwie mal überlegen, welche Datenquellen kann ich denn prinzipiell überhaupt nutzen? Das heißt, ich brauche auch irgendeine Übersicht darüber, was habe ich denn an Datenquellen überhaupt? Und dann sind wir schon sehr in dem Thema der Dokumentation, vielleicht überhaupt des IT-Systems eines Unternehmens oder einer Organisation drin. Wir haben die Absprache auf, sagen wir mal, persönlicher Ebene der verschiedenen Beteiligten, vielleicht auch noch von Dritten, die mit ins Boot geholt werden. Jörg, wir werden sicher nachher auch noch über die Frage Beteiligung von diversen Gremien im Unternehmen mal sprechen. Das ist auch ein Punkt. Und ganz wichtig finde ich eben auch, also das ist ja jetzt kein Fall, der zum Alltagsfall oder zum Alltagsgeschäft eines Administrators gehört. Ja, das heißt, das machen die Leute relativ selten. Und deswegen haben wir das vielleicht auch Forensik für den Hausgebrauch genannt, weil wenn ich das nur selten mache, dann bin ich typischerweise auch nicht Experte in so einem Thema. Und vielleicht ist es deswegen umso wichtiger, sich da eben auch, was das ganze Vorgehen angeht, darauf vorzubereiten. Und eine wichtige Grundlage, jetzt unabhängig von einzelnen detaillierten technischen Vorgehensmodellen, ist, dass ich dafür sorge, dass während meiner in Anführungsstrichen Ermittlung oder auch Beweissammlung auch klar erkennbar ist, was habe ich getan, was habe ich nicht getan. Und das muss ich mir vorher überlegen. Also ich schreibe wirklich alles auf. Ich versuche immer noch vielleicht einen neutralen Beobachter mit hinzuzuholen, um eben auch sicherstellen zu können, dass das, was ich in der Analysephase in meinem SAP oder SAP-Cycle dann rausbekomme, tatsächlich auch verwertbar ist. Denn es wäre ja nichts schlimmer, und das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz des Artikels, den wir geschrieben haben, dass man da sich da Riesenmühe macht, ganz tolle Ergebnisse rausbekommt, die aber vor Gericht zerpflückt werden, weil irgendwo an irgendeiner Stelle der Verdacht besteht, dass durch die Ermittlungen tatsächlich jetzt Informationen da reingekommen sind und der Beschuldigte, Verdächtige, wie auch immer, dann halt sagen kann, das war ich gar nicht, das haben die Ermittler gemacht und das ist alles überhaupt nicht verwertbar.
Also ich würde ja ganz am Anfang erstmal nochmal kurz sortieren wollen. Also ihr sagt ja auch selbst, dass alles, was in Richtung Strafbarkeit von Tatbeständen geht, ne, also keine Ahnung, Vorbereitung, eine Straftat, irgendwie Kommunikation dazu, wie auch immer, dass das eigentlich nicht der Bereich sein sollte, der unternehmensintern geklärt wird, ohne Hinzuziehung von vielleicht einer Strafverfolgungsbehörde oder so.
Das stimmt nicht so ganz. Tatsächlich gibt es da bestimmte Grenzen. Ich würde einfach vorschlagen, wir machen das ganze Vorgehen mal an einem Beispiel. Beispiel wäre, es gibt einen Verdacht gegen eine Abteilung, die besteht aus, sagen wir mal, 20 Leute, dass irgendjemand aus der Abteilung ganz massiv Pornografie runterlädt. Ne, das hat man irgendwie festgestellt oder so durch Auswertung. Man weiß aber nicht genau jetzt im Moment, wer es ist. So, und da steigen wir jetzt mal an. Und es gibt tatsächlich originelle Rechtsprechung aus dem Bereich, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber die zitiere ich immer gerne wieder, wo tatsächlich jemand gegen seine Entlassung geklagt hat, dem man nachgewiesen hat, dass er nicht nur wesentliche Teile seines Arbeitslebens mit dem Konsum von Pornografie verwendet hat, sondern wesentliche Zeiten seines Arbeitslebens damit, seine eigene Porno-Website zu pflegen von der Arbeit raus. Das muss man auch erstmal bringen, da tatsächlich dann auf gegen zu klagen arbeitsrechtlich. Völlig überraschend hat er verloren. Aber da ist wahrscheinlich dann ein Fall, wo das tatsächlich dann auch gut dokumentiert wurde, weil auch da, glaube ich, kann man eine ganze Menge falsch machen. Wir haben den Verdacht so, und als erstes braucht man tatsächlich ein Team. Ne? Und das Team, würde ich sagen, den Verdacht hat ja jetzt wahrscheinlich dann erstmal der Admin. An wen soll sich der Admin denn dann wenden, Christoph?
Ja, also wenn man in dem Fall sicherlich dazu holen würde, wäre wahrscheinlich erstmal der direkte Vorgesetzte. Ne? Also das ist mit Sicherheit der erste Anlaufpunkt. Und dann müssen wir natürlich im weiteren Vorgehen dann ja unterschiedlichste Stellen im Unternehmen dazu holen. Also mit Sicherheit die Personalabteilung, denn die ist ja für auch arbeitsrechtliche Konsequenzen letztendlich die Triebfeder. Aber das ist immer etwas, was ja gerne vergessen wird, warum auch immer. Natürlich auch so Institutionen wie den Personal- oder Betriebsrat, falls es die denn gibt. Ich meine, dass eben auch andere Vertretungen innerhalb einer Organisation dazugeholt werden könnten oder auch sollten, eigentlich müssten sogar in einigen Fällen auch.
Also auf jeden Fall auch der Datenschutzbeauftragte, wenn einer da ist,
der Datenschutzbeauftragte, oder? Ja, auch der Informationssicherheitsbeauftragte. Das ist ja ein Thema, Holger, was du gerade so reingeworfen hast. Man hat ja auch als Administrator vielleicht auch so ein bisschen dann die Zweifel, was darf ich jetzt überhaupt machen? Ja, also wie gehe ich vor? Und da ist es natürlich sehr hilfreich, sich da Schützenhilfe auch zu holen, damit man hinterher nicht alleine dasteht und alleine der Dumme ist. Das ist vielleicht auch ein Thema, was wir nochmal kurz streifen können zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich wollte eigentlich so ein bisschen auf so Gremien wie Gleichstellungsbeauftragte und Ähnliches raus, denn auch das können ja Gremien sein, die man halt mitnehmen sollte, insbesondere wenn das Ganze hinterher auch arbeitsrechtlich verwertet werden soll.
Gleichstellungsbeauftragte im Sinne von Schwerbehindertenvertretung.
Beispielsweise, ja.
Ja, wahrscheinlich auch Ausbildungsvertretung, ne, wenn ja. Irgendwie einer der Auszubildenden hier im Visier ist. Ja. Gut, wir würden wahrscheinlich nicht erstmal gleich alle ins Boot holen, aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Vorgesetzten, dann den Datenschutzbeauftragten und vielleicht auch schon mal so vorsichtig in Richtung Betriebsrat, dass wir da irgendwie was entwickeln. Das wäre so mein Vorschlag für den Anfang. Gut, dann haben wir so einen eher allgemeinen Verdacht. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal drauf gucken und das analysieren, was da so passiert. Und Moment, vor allen Dingen auch.
Du willst jetzt schon in die Forensik gehen bei der Analyse oder noch überlegen?
Nee, was er ist davor.
Ich bin noch davor, ja. Also wir wissen, haben im Moment einen vagen Verdacht gegen ungefähr 20 Leute. Und da können wir natürlich nicht hingehen und alle Rechner durchsuchen. Wir wissen auch noch gar nicht, ob das strafbar ist zum Beispiel. Ne? Das wäre auch noch ein wichtiger Punkt. Wir müssen also erstmal gucken, um was geht es. Und dann wäre für mich dann jetzt der erste Punkt, wir brauchen eine Rechtsgrundlage für das, was wir da machen. Und wir müssen dann mal in so eine erste technische Runde einsteigen, um genau zu gucken, was passiert ist. Rechtsgrundlage, da gibt es tatsächlich eine, die uns hier in diesem Fall sehr hilft. Die findet sich im BDSG. Und zwar in Artikel 26, das ist Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses. Und da gibt es in dem Absatz 1 einen Passus, der sich mit solchen Ermittlungen beschäftigt. Und der sagt eben, dass Daten von Mitarbeitern dürfen zur Aufdeckung von Straftaten unter bestimmten Umständen verarbeitet werden. Und das kann man hier sicherlich für die allermeisten Fälle als Rechtsgrundlage nehmen. Um schon mal anzufangen, um schon mal reinzugucken. Und wie würdest du dann das Reingucken so durchführen, Christoph?
Ja, du hast ja gerade gesagt, es geht darum, dass der Verdacht besteht, dass da irgendjemand halt Webseiten ansurft, die vielleicht nicht im Sinne des Betriebsalltags sind. Ja, jetzt sehen wir mal vielleicht den einfacheren Fall, dass wir irgendeinen Proxy haben, der im Unternehmen verwendet wird. Dann könnten wir vielleicht davon ausgehen, dass es auf diesem Proxy Logdateien gibt, die man natürlich in dem ersten Schritt jetzt mal einfach nur daraufhin durchschauen könnte, ob dort überhaupt eine Häufung von ja gewissen Webseiten aus dieser Abteilung dabei ist. Denn ich denke, wir sind uns auch einig, dass es ja hier um eine Regelmäßigkeit geht, die wir ja tangieren wollen und nicht, dass jemand aus Versehen mal irgendwo auf eine Webseite geklickt hat. Das wäre so ein erster Schritt. Da ist natürlich jetzt, wir haben ja eben schon über die Datensicherung im Sinne des Secure, des SAP-Zyklus gesprochen. Da habe ich natürlich unter Umständen das Problem, dass ich so eine einfache 1:1-Kopie des Datenträgers, des Proxys nicht machen kann, weil der Proxy, der läuft ja weiter. Das heißt, ich muss mir hier überlegen, wie ich vielleicht die Logdateien auf eine Art und Weise sicher, dass die hinterher auch verwertbar sind. Und da fallen mir natürlich in erster Linie jetzt mal organisatorische Aspekte ein, dass eben unter Mehr-Augen-Prinzip die Dateien kopiert werden und da auch ganz klar ist, wo sind die hergekommen, dass man vielleicht von dieser Kopie, die man erstellt hat, in jedem Fall auch noch eine zur Seite legt, die dann eben auch in der weiteren Analyse nicht genutzt wird, um nochmal diesen Rohdatenbestand zu haben, denn der Datenbestand auf dem Proxy selbst wird sich ja weiter ändern und der ist dann natürlich zu dem Zeitpunkt X irgendwann ein anderer. Ja.
Aber das muss ich nochmal, ich muss das nochmal kurz fragen. Also, irgendjemand in der Abteilung, das ist der Verdacht, surft eventuell mehrere Stunden am Tag auf Pornosites rum. Ne? Aber da würde ich mir als Admin erstmal die Frage stellen, also Gesetz den Fall, Privatnutzung im Arbeitsplatz wäre erlaubt. Ist das strafrechtlich relevant in irgendeiner Form oder ist das irgendwie, wo liegt denn das Problem? Also,
kann der doch Porno gucken. Ja, habe ich sonst auch nichts gegen. Ich weiß noch nicht, ob er das in massivem Umfang in seiner Arbeitszeit machen sollte. Genau. Das wäre sicherlich ein Punkt, was auch bei Erlaubnis von Privatnutzung nicht in Ordnung wäre, wenn man das wirklich in einem massiven Umstand macht. Und ich habe das Beispiel mit der Pornografie gewählt, weil wir in dem Punkt, wo wir jetzt gerade in Ermittlungen noch nicht sind, noch nicht sicher sind, ob es vielleicht auch verbotene Pornografie ist, die strafbar ist. Mhm. Weil das wissen wir noch nicht. Ne? Wir haben jetzt im Moment erstmal den groben Verdacht gegen den größere Gruppe und den müssen wir jetzt erstmal tatsächlich inhaltlich bestimmen. Ne? Was ist das tatsächlich, der Verdacht? Insbesondere sind hier strafbare Inhalte betroffen. Und strafbare Inhalte sind hier dann nochmal ein Game Changer. Der Paragraph 26 BDSG sagt, ich darf ermitteln, wenn konkrete Anhaltspunkte, ich brauche also konkrete Anhaltspunkte, den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat. Das heißt also, ich muss, es reicht nicht ein bloßer Verdacht, ne? Ich brauche einen konkreten Verdacht, deswegen muss ich erstmal die Anfangsermittlungen machen und ich darf aber die Anfangsermittlungen auch nicht gleich gegen einen großen Kreis von Menschen machen. Ne? Also ich darf nicht deren Rechner kontrollieren im Einzelnen. Weil das hier gegen die anderen eben noch kein konkreter Verdacht besteht. Das heißt, ich muss von meinem vagen Verdacht erstmal durch technische Lösungen auf einen konkreten Verdacht kommen und dann kann ich an dem nächsten Punkt weiterentwickeln. Und die Geschichte hier mit der Pornografie hat insofern, ist es exemplarisch ganz gut, weil ich hier ganz schnell zu einem Punkt kommen kann, wo ich mit meinen internen Ermittlungen raus bin. Ne? Wenn nämlich dann tatsächlich das BDSG erlaubt mir Ermittlungen für Straftaten, die sich gegen das Unternehmen richten. Wenn jemand hat was geklaut, jemand hat Geschäftsgeheimnisse rausgegeben, jemand hat große Mengen von personenbezogenen Daten verkauft, das Ansehen von Pornografie richtet sich nicht gegen das Unternehmen. Und natürlich schon gar nicht, wenn es tatsächlich Kinder- oder Jugendpornografie wäre. Und das heißt, an dem Punkt wäre ich hier, und das ist ganz wichtig, mit meinen eigenen Ermittlungen raus, dürfte nicht weitersuchen und würde sofort zur Polizei gehen. Also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Nachricht, die ich hier an dieser Stelle hätte. Insbesondere, das ist leider ein Fall, der immer noch relativ häufig vorkommt im Unternehmen, also auch aus meiner persönlichen eher Anwalts- als Justiziarerfahrung, dass es da diesen Verdacht gibt. Und in dem Punkt wäre ich raus mit meinen eigenen Ermittlungen und würde zur Polizei gehen und mit denen zusammenarbeiten. Oder wie siehst du das, Christoph?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich halte es auch für nicht trivial, ne? Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass man jetzt hier vielleicht auch die Unterscheidung treffen muss. Ist das jetzt strafbarer Inhalt, ja oder nein? Und muss das zur Polizei, ja oder nein? Und gerade im Kinder- und Jugendpornografiebereich ist das ja schon ein Problem, wenn ich die Sachen mir jetzt mal vielleicht dann zu Analysezwecken auf meinen eigenen Rechner kopiere und dort in Augenschein nehme. Ne? Also da muss man ja aus meiner Sicht zumindest extrem vorsichtig sein und sollte lieber bei einem Verdacht zu viel als bei oder als zu spät die Sachen dann auch an die Polizei rausgeben, damit die sich dann eben auch vielleicht dann konkret damit beschäftigen. Ist das in dem Kontext jetzt strafbar, ja oder nein?
Das heißt aber nicht, dass ich die bisher erhobenen, vielleicht auch personenbezogenen Daten jetzt irgendwie vernichten müsste oder so. Die sichere ich dann und übergebe sie dann der Polizei zur weiteren strafrechtlichen Verfolgung, ja? Wahrscheinlich, ne?
Ja, ganz genau. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und auch da brauche ich die Sachen, die Christoph vorhin schon mal angerissen hat, die wir gleich nochmal im Detail besprechen, nämlich halt ordentlich gesicherte Daten, die dann halt auch in einem Verfahren verwendet werden, ne? Weil nicht, wenn ich da einfach nur irgendwelche Files mir runterlade oder irgendwelche Log-File-Inhalte oder so und die dann irgendwie als ausgedruckt dem Gericht vorlege, wird mir das im Zweifelsfall nicht besonders viel weiterhelfen.
Ich habe noch eine Frage zu dem BDSG 26, ne? Der ja bestimmt, wann so eine Ermittlung, im Endeffekt, wann so eine Ermittlung datenschutzrechtlich erlaubt ist. Ne? Und die Erhebung von personenbezogenen Daten ist rausziehen quasi. Gilt es dann jetzt nur, wenn man einen konkreten Verdacht auf eine Straftat hat, so wie du das vorhin gesagt hast, oder gilt es auch in anderen Fällen? Weil dann wäre es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, na gut, der hat halt, hat sich Pornografie angeguckt, aber stellt sich raus, der war halt auf irgendwelchen Pornosites, aber strafbar ist es nicht, dann müsste ich ja eigentlich sofort die Ermittlung einstellen und alle Daten wieder vernichten, die ich erhoben habe, oder?
Ja, nein, es gilt auch, wenn derjenige anderweitig gegen entsprechende Vorgaben verstoßt.
Ah, okay, alles klar.
Also auch zum Beispiel, ich habe ein klares Verbot ausgesprochen im Büro mir Pornografie anzuschauen oder solche
Dinge. Also wenn er gegen die internen Regeln verstößt.
Zum Beispiel auch,
genauso.
Ja. Ja, gut, dann sagen wir mal, es ist keine Kinderpornografie und es ist auch keine strafbare Pornografie, aber wir stellen fest, da ist tatsächlich jemand, ohne dass wir jetzt schon wissen, wer das ist, der in großem Umfang 90% seiner Arbeitszeit hypothetisch jetzt mit dem Betrachten von Pornografie verwendet oder World of Warcraft spielt oder was weiß ich was. Also jedenfalls etwas tut, was nicht strafbar ist, aber massiv gegen das Interesse des Arbeitgebers verstößt. Und es gibt hier ziemlich eindeutige Rechtsprechung, die eben sagt, exzessive private Nutzung am Arbeitsplatz kann immer eine fristlose Kündigung rechtfertigen, auch wenn ich Privatnutzung erlaubt habe. Das heißt natürlich nicht, dass ich machen kann, was ich will. Hier zuletzt Landesarbeitsgericht Köln in 2020 hat das nochmal explizit bestätigt. Gut, wir müssen nicht die Polizei hinzuziehen, aber wir müssen uns jetzt dem annähern. Wie mache ich das denn, Christoph?
Ja, jetzt haben wir ja, also ich hatte ja gerade gesagt, wir haben vielleicht dann in der Erstanalyse natürlich auch mit Abstimmung des Datenschutzbeauftragten und auch des Betriebsrats schon mal den Proxy, wenn es den gibt, analysiert und rausgefunden, da gibt es eine Häufung und dann sehen wir vielleicht ja auch schon, die gibt es von einer IP-Adresse und der nächste Schritt wäre natürlich jetzt diese IP-Adresse einem konkreten, ja, IT-System zuzuordnen, um dann eben auch zu schauen, was ist denn jetzt konkret mit diesem IT-System und die Beweissicherung dann letztendlich von dem Proxy-Log auszudehnen auf dieses konkret betroffene IT-System. Und jetzt gibt es natürlich auch da wieder spannende Fragen, denn es kann ja durchaus sein, dass dieses IT-System von mehreren Personen genutzt wird. Ja, das ist dann wieder ein Kontext, wo man vielleicht nochmal genauer dann auch drauf schauen muss gleich. Gehen wir mal erstmal von dem einfacheren Fall aus. Es sind tatsächlich Systeme, die wirklich immer nur von einer Person genutzt werden. Dann könnte man jetzt ja tatsächlich auch durch Analyse dieses konkreten Systems dann noch genauer herausfinden, in welchem Umfang hat das Ganze stattgefunden, was ist da vielleicht sonst noch passiert. Aber wichtig hier wieder eben, die Daten dann tatsächlich auch so zu erheben in der Sicherungsphase, dass hinterher auch eine Verwertbarkeit der Daten eben möglich ist. Ja, und dazu gehört eben neben den angesprochenen technischen Fragen vor allem auch entsprechendes organisatorisches Vorgehen. Also man marschiert da nicht als Admin alleine in den Raum und nimmt oder vielleicht sogar außerhalb der Arbeitszeiten irgendwie den Rechner mit, sondern das macht man dann halt schon zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten und dem Personalrat oder Betriebsrat vielleicht. Nimmt den Rechner dann mit, würde den dann entsprechend in gesicherter Umgebung den Datenträger kopieren, den Originaldatenträger dann möglichst wegschließen, soweit das denn möglich ist. Und dann mit der Analyse auf dem kopierten Datenträger beginnen.
Also das erscheint mir ganz wichtig als Punkt, auch ganz wichtig als Ratschlag von uns, dass hier auf gar keinen Fall der Admin irgendwas alleine machen soll. Entschuldigung, sondern auf jeden Fall mindestens 4-Augen-Prinzip, wenn nicht 6-Augen-Prinzip. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich das jetzt betreuen würde, gucken, dass der Vorgesetzte dabei ist oder ein Vorgesetzter, dass der Datenschutzbeauftragte dabei ist und ein Techniker dabei ist. Das wäre so das Minimum, möglicherweise auch noch jemand vom Betriebsrat. Da wird es dann schon irgendwann langsam voll. Aber den würde ich auf jeden Fall informieren und dann die Beteiligten, die wir eben genannt haben. Das wäre aber dann nach meiner Empfehlung erst an dem Punkt, wir haben das soweit runtergebrochen und wir haben jetzt wirklich einen konkreten Verdacht auf jemanden. Und den kann ich natürlich jetzt hier über IT ermitteln. Das kann ich auch anders ermitteln. Wir hatten in einer Sendung mal den Bereich Videoüberwachung. Das ist ja auch eine häufige Geschichte, dass man Videoüberwachung einsetzen möchte. Zum Beispiel, um beispielsweise jetzt Diebstahl aus der Kasse zu ermitteln. Das ist so eine große Problematik. Auch da gilt das Gleiche im Prinzip. Ich darf keine Videoüberwachung machen für einen großen Raum, weil ich weiß, dass einer von 40 Leuten klaut da irgendwas. Dann darf ich nicht alle deswegen Videoüberwachen. Ich muss das tatsächlich den Verdacht runterbrechen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass es gibt eine Person, in deren Arbeitszeit immer wieder Geld aus der Kasse verschwindet, dann werde ich zum Beispiel auch Videoüberwachung machen können, nämlich dann spätestens, wenn das letzte Mittel ist, um das zu machen, wenn ich ihn anders nicht überführen würde. Da gibt es relativ viel Rechtsprechung, Bundesarbeitsgericht, dass das hier einschränkt. Und so ist es natürlich dann auch im Bereich IT.
Würde sich empfehlen in so einem Fall, bevor man so eine Videoüberwachung durchführt, weil das die Videoüberwachung ist ja immer so ein besonders beliebter Fall für Datenschutzbehörden zum Beispiel, vielleicht kurz vorher nochmal bei der Datenschutzbehörde, die zuständig ist, Rücksprache zu halten, dass es okay geht? Ich weiß es nicht, also nur eine Frage, weil also ich sehe nur immer, meiner Ansicht nach beschäftigen sie sich außergewöhnlich viel im Vergleich zu anderen Fällen mit Videoüberwachung im Moment.
Ja, schön, aber die Aussage, dass das okay geht, also...
Ja, ist schon okay, überwacht mal.
Genau, die werden sie nicht treffen. Was ich aber tatsächlich machen muss, und deswegen ist das ein guter Einwurf, insbesondere auch bei Videoüberwachung, weil ich es da fast ja immer machen muss, ist tatsächlich eine Datenschutzfolgenabschätzung.
Ja. Mhm, okay.
Auch in so einem Fall. Auch das hatten wir schon mal als Thema im Zusammenhang mit der Corona-Warn-App. Ne? Da haben wir schon mal über Datenschutzfolgenabschätzung gesprochen. Wer zu den glücklichen Menschen gehört, die sowas noch nicht formulieren müssten. Es ist eine sehr lange Analyse werden der Risiken, die für den Betroffenen durch eine geplante Maßnahme bestehen. Und diesen Risiken muss ich den geplanten technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ich zu seinem Schutz vorhabe, entgegensetzen. Und das Ganze muss in einem angemessenen Verhältnis stehen. Und diesen Prozess muss ich im Rahmen von so einer Folgenabschätzung dokumentieren. Und das gilt auch hier, würde sicherlich auch hier für eine Videoüberwachung gelten. Das würde aber auch gelten für so eine IT-Überwachung. Nicht automatisch, aber ich denke doch in vielen Fällen, oder Christoph?
Ja, das würde ich auch so sehen. Und ich wollte nochmal so ein bisschen auf den Punkt raus, dass eine Datenschutzfolgenabschätzung ja eigentlich dazu dient, letztendlich auch die Auswahl und die genaue Ausgestaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen so ein bisschen festzulegen, nämlich sozusagen auf Basis des Risikos für den Betroffenen. Und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den haben wir vielleicht eben auch bei unserer Prepare, also bei der Vorbereitungsphase nicht genau genug thematisiert. Ich war ja eben schon dabei, dass man jetzt vielleicht eine Kopie von dem Rechner dieses Mitarbeiters macht, wo man rausgefunden hat, welches System ist das, um das dann zu analysieren. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass jetzt dass das gesamte Vorgehen eben auch durch entsprechende technisch-organisatorische Maßnahmen flankiert wird, um den Datenschutz halt auch zu gewährleisten. Da kann dazu gehören, dass natürlich eine Einsichtnahme von Dritten unbedingt verhindert werden muss. Ne? Das heißt also, ich muss die Datenträger wirklich in gesicherter Stelle verwahren, etwaige handschriftliche Protokolle dann auch wegschließen, wenn ich die nicht mehr brauche, auch ordnungsgemäß vernichten und so weiter und so fort.
Ja, in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal sagen, weil wir jetzt so viel davon gesprochen haben, Vier-Augen-Prinzip und dann den noch dazu holen, dann den noch dazu holen. Aber ich glaube, es ist schon auch nochmal wichtig zu betonen, dass man natürlich den Kreis nur so groß wie nötig machen sollte. Ne? Und jetzt nicht irgendwie alle Abteilungen mit ins Boot holen und so ungefähr das ganze Unternehmen weiß Bescheid, wer hier Porno surft, nur der Betroffene selbst nicht. Also das kann natürlich, das wäre wahrscheinlich auch datenschutzrechtlich nicht, Jörg, korrigiere mich, aber wahrscheinlich nicht in Ordnung. Man sollte schon auf die Minimierung des Kreises aus auch achten und nur diejenigen dazuziehen, die auch nötig sind.
Wobei es da ja, wenn ich das nur kurz sagen darf, durchaus auch innerbetriebliche Vereinbarungen geben kann, wo dann genau drinsteht, wer in diesen Fällen hinzugezogen wird. Ja, und dass der Betriebspersonal.
Das kann man vorab über eine Vereinbarung auch lösen, ja. Ah, ja.
Ja, das würde ich sogar vielleicht empfehlen, ne, dass man sich auf diese Fälle auch genau in dem Punkte vorbereitet und dann nicht im Falle des Falles da blank dasteht und gar nicht weiß, wen muss ich dazu holen, was ist ein sinnvolles Vorgehen. Ja, und da gibt's eben dann durchaus auch den Fall, dass der Betriebsrat vielleicht sogar darauf besteht, dass der Datenschutzbeauftragte noch mit hinzugezogen wird, weil der Betriebsrat selber von sich aus sagt, naja, wir können vielleicht hier die Rechte des Mitarbeiters vertreten, aber im Datenschutz, da sind wir jetzt auch nicht so fest, wir wollen auf jeden Fall den betrieblichen Datenschutzbeauftragten noch dabei haben. Und der wiederum sagt, ja, aber es geht ja hier vielleicht auch um IT-Sicherheitsfragen. Das ist zwar ein Thema, was ich mit dabei habe, ich möchte aber unseren Informationssicherheitsverantwortlichen auch noch mit hinzuziehen, dass der vielleicht dann auch noch aus technischer Perspektive da etwas dazugeben kann. Und so, ja, kommen da manchmal auch so kleinere Grüppchen tatsächlich zustande. Ne?
Aber ich bin da natürlich insofern beauftragt, als dass man tatsächlich gucken konnte, dass man das auf die wirklich relevanten Personen, und zwar insbesondere in dem Passus, wo wir hier noch sind, wo wir ja noch ermitteln, ne? Hinterher, wenn das raus ist quasi, kann man sicherlich noch mal ein paar andere Gruppen mit ins Boot holen, um die Frage der Sanktionen dann zu bewerten. Aber hier wäre ich da auch tatsächlich vorsichtig, aber klar,
Need-to-Know-Basis. Und vielleicht auch noch mal wirklich alle zur Verschwiegenheit verdonnern, ne? Auf jeden Fall.
Ja, also Betriebsrat ist eh verpflichtet zur Verschwiegenheit hier in dem Bereich, Datenschutzbeauftragter eh.
Ja. Aber ich meine, wir sind auch nicht immer bei dem Fall, also weil du gesagt hast, kleine Gruppe, dass wir nur einen Administrator haben. Ne? Also in großen Unternehmen kann man sich vorstellen, da gibt es ja eine separate Gruppe, die vielleicht, ich sag jetzt mal, die Proxy-Instanz betreut. Da muss ich mit denen natürlich auch irgendwie reden. Und je mehr ich jetzt vielleicht auch eine größere und verteiltere IT-Infrastruktur habe, desto mehr Beteiligte werde ich allein schon aus dem Grunde reinbekommen, weil ich die unterschiedlichen Datenquellen zusammenziehen will. Ja, und dann beschränkt sich das eben nicht mehr auf den einen Admin. Ja.
Ein anderes Problem, was wir hier haben, oder ich habe andere zwei Probleme, die wir haben, ist zum einen die Frage, wann muss ich denn den oder die Betroffenen informieren? Da haben wir vorher ein bisschen drüber gesprochen, ja. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, so genau können wir das gar nicht beantworten, aber den 13 und die fortfolgenden finde ich aus der DSGVO finde ich hier nicht besonders hilfreich, die nämlich sagen, ich muss alle informieren, aber das werde ich natürlich tunlichst nicht tun, insbesondere nicht den Betroffenen und insbesondere nicht in dem Teil der Ermittlungen, bei dem wir hier sind.
Ja, aber kann der dir dann hinterher datenschutzrechtlich einen Strick draus drehen oder sich zumindest dann mal beschweren? Wohl schon, ne?
Wahrscheinlich, ja, aber ich kann es nicht beantworten, also ich kann gerne nochmal recherchieren. Wir würden vielleicht in diesem Podcast nochmal was dazu nachreichen, aber uns ist tatsächlich nichts dazu eingefallen.
Ich stelle mir einfach immer den Fall vor, dass das umfangreich ermittelt wird und dann stellt sich eine Unschuld raus. Ne? Das finde ich halt den kompliziertesten Fall eigentlich, ne? Weil dann ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen, dann liegen eine Menge personenbezogener Daten vor, die analysiert wurden. Der Betroffene weiß vielleicht nicht mal was davon. Wir reden ja, jetzt haben wir gerade im Fall von Pornografie-Verdacht, haben wir über Websurfing-Verhalten gesprochen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in den Bereich E-Mail-Kommunikation gehen, ne? Also dann wird ein ganzes E-Mail-Postfach quasi oder angeschaut, da ist natürlich auch eine unter Umständen eine Menge Beifang drin. Es ist jetzt ein bisschen ein blödes Wort für den Zusammenhang. Ja. Ne? Also erstens Kommunikation beinhaltet natürlich auch immer Informationen zu Dritten, die dann automatisch mit drin sind.
Sowas wie so ein eBay-Handel nehmen, ne, wo jemand quasi während seiner Arbeitszeit irgendwie so ein eBay-Handel da aufmacht, ne, und das dann dummerweise vielleicht auch noch unter der E-Mail-Adresse, die er im Unternehmen hat, ne. Also finde ich nicht besonders weit hergeholt. Und da hast du das, was du gerade gesagt hast, Holger, ne, ganz viele Kommunikationen mit ja eigentlich völlig Unbeteiligten in diesem Kontext. Ne?
Was passiert denn mit diesen, oder ist das nicht problematisch? Also mit Beifang meine ich jetzt nicht nur unbedingt also ich sag mal ein Beispiel. Ne? Ich hatte im Zuge von einer Investigativrecherche hatte ich mal einen Dump von einem ganzen E-Mail-Server zugespielt bekommen aus einem Unternehmen. Ne? Und wir haben da reingeguckt. Und mit Beifang meine ich jetzt, natürlich haben wir nach inkrementierter Kommunikation gesucht, den Fall betreffend, aber natürlich haben wir auch andere Kommunikation gesehen. Ne? Mhm. Und die mich nicht interessiert hat, aber teilweise schockiert hat, ehrlich gesagt. Den Damm gibt es nicht mehr, der ist natürlich lange vernichtet, aber natürlich passiert sowas dann im Unternehmen auch. Ne? Wenn ich mir überlege, mein Postfach der letzten 20 Jahre durchgeschaut, da werden mit Sicherheit auch Dinge auffallen und anfallen, die nicht nur den konkreten Fall betreffen.
Ja, absolut. Also ich werde dieses Problem des Datenbeifangs werde ich ja immer haben, ne? Und die Frage ist tatsächlich, wie ich damit umgehe und auch tatsächlich, was für eine Rechtsgrundlage ich überhaupt habe, um diese Daten zu verarbeiten. Da wird es nicht viele geben. Die Leute werden im Normalfall nicht zustimmen, ja? Also nicht keine Einwilligung haben. Sie sind aber auch nicht Leute, die jetzt hier in einem konkreten Straftatverdacht oder Verdacht auf Bruch von Unternehmensvorgaben sind, ne, wo das
ja die müssen ja nicht mal Mitarbeiter hilft. Des Unternehmens sein.
Genau, aber es werden natürlich im Normalfall werden Unternehmensmitarbeiter auch betroffen sein. Ne? Wenn ich bei dem Beispiel bleibe, wenn ich mir die Logfiles anschaue, dann werden da ja nicht nur die von den Betroffenen drin sein, ne, sondern eben ganz viele auch, andere auch. Und da wird als Rechtsgrundlage in der Tat dann wahrscheinlich eben nur das überwiegende Interesse in Frage kommen. Und das heißt natürlich, ich muss mir ganz genau anschauen, welche Interessen stehen sich hier gegenüber und ob das Interesse des Betroffenen nicht höher zu bewerten ist. Und da spielt es natürlich, da sind wir dann wieder bei dem technischen Bereich, ganz extrem starke Rolle, welche technischen Schutzmaßnahmen ich ergriffen habe und organisatorischen, um den Eingriff in die Daten und in die Rechte dieser Nichtbeteiligten halt entsprechend zu minimieren. Das heißt also auf wenig zurückgreifen, nur von ausgewählten Personen zurückgreifen, sie sofort löschen. Zum Löschen kommen wir gleich noch. All diese technischen Maßnahmen, vielleicht fallen dir noch ein paar ein, Christoph, um die halt entsprechend zu schützen.
Ja, Originaldatenträger beispielsweise auch sichern, entsprechend verwahren. Also die Verwahrung von Datenträgern und auch den ganzen Notizen ist halt auch immer wieder so ein Punkt, ne? Also dann werden die Sachen halt in der Analyse irgendwo, sagen wir mal, auf dem Schreibtisch da genutzt, ja. Und wenn man abends weggeht, dann bleiben die da liegen, dann kommt der Nächste vorbei, nimmt die Festplatte mit, ne? Ich meine, das ist natürlich etwas, was in keinem Fall passieren darf, weil dann ja auch die Daten der eigentlich Unbescholtenen da plötzlich dann in fremde Hände fallen. Man kann sich natürlich auch überlegen, ob man die ganzen Analysesysteme jetzt beispielsweise nochmal verschlüsselt, ne, damit eben auch bei Diebstahl dieses Systems dann die Daten nicht abhanden kommen. Aber das geht dann vielleicht auch immer so ein bisschen der Frage entgegen. Also wenn ich jetzt eine Kopie des Datenträgers gemacht habe, dann werde ich die nicht nachträglich noch verschlüsseln. Also diese Kopie des Datenträgers, die Daten tue ich irgendwo hin. Und in dem Container, vielleicht einem anderen IT-System, wo meine Forensik-Software läuft oder meine einfachsten Tools unter Unix, auch die können ja dazu geeignet sein, in großen Datenmengen mal Sachen jetzt zusammenzuziehen, also Datenmengen zu verkleinern und dann da gezielter einfach auch hinzuschauen, dass man dann diese Datenträger, also das Betriebssystem und so, dann Festplatte, alles verschlüsselt, um eben hier Missbrauch möglichst auch vorzubeugen, eine sinnvolle Authentifizierung am System halt macht, ja, also wirklich auch ein sinnvolles Passwort, vielleicht sogar mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und dieses minutiöse Dokumentieren von allen Schritten, das halte ich halt auch für wichtig, um eben auch Unbeteiligten hinterher zeigen zu können, wir haben hier tatsächlich nur das gemacht, was wir wirklich machen mussten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht, also nicht nur, um die Daten im Verfahren möglicherweise auch verwenden zu können, sondern eben, um auch zeigen zu können, vielleicht dem Datenschutzbeauftragten, der sich das dann auch mal anguckt im Nachgang, man hat hier wirklich technische und organisatorische Maßnahmen eingeführt, um einen Missbrauch der Daten, gerade der Unbeteiligten, bestmöglich zu verhindern. Aber Jörg, vielleicht noch eine Frage zu der Einwilligung, die kam mir gerade. Wenn du jetzt Privatnutzung im Unternehmen erlaubt hast, wäre es dann nicht denkbar, dass diejenigen einwilligen im Rahmen einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung, dass für solche Fälle eben auch die Daten analysiert werden würden? Oder hältst du das für, also aufgrund des vielleicht unbestimmten Zwecks für sehr schwierig?
Gute Frage. Ist wahrscheinlich ein Grenzfall, ne? Also da so pauschal zuzustimmen, auch bei Sachen, die keine Straftaten sind, nicht unmöglich, aber irgendwie.
Das geht natürlich auch sehr weit dann, ne?
Es geht sehr weit. Also mir wird es wahrscheinlich so in dieser Allgemeinheit ein bisschen zu weit bringen. Man könnte jetzt tatsächlich sagen, konkrete Verdacht, also auch so im Hinblick auf technische und organisatorische Maßnahmen geht es mir ein bisschen zu weit, ne? Man könnte vielleicht sagen, ein konkreter Verdacht auf schwere Straftaten oder sowas, ne? Dass du es da zumindest runterbrichst, dass es jetzt nicht für jeden kleinen Scheiß, weil da könntest du auch irgendwie sagen, der hat mal zwischendurch einen Film runtergeladen,
Genau.
Also das kommt ein bisschen drauf an. Für unmöglich halte ich es aber nicht. Aber Holger, du hattest noch eine Frage?
Nee, aber jetzt in dem Zusammenhang fällt mir gerade das Thema E-Mail-Archivierung ein. Ich meine, wir sind ja, die Unternehmen sind ja auch verpflichtet, E-Mails für 10 Jahre zu archivieren, aus steuerrechtlichen Gründen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da muss doch dann das Unternehmen auch quasi eine Einwilligung sich einholen. Ne? Das haben ja auch viele Unternehmen, haben wir doch. Muss das nicht?
Nee. Das ist eine Rechtsgrundlage. Also du hast ja dann in dem Moment eine gesetzliche Vorgabe, in dem Fall wahrscheinlich meinst du die Abgabenordnung, die ja das Vorhalten für 10 Jahre typischerweise macht, oder es gibt natürlich auch andere.
Ja, aber auch die Einsichtsmöglichkeit für Steuerbehörden, das muss ich mir nicht irgendwie, da muss ich mir keine Erlaubnis holen lassen bei Arbeitnehmern.
Nee, muss ich nicht. Was du meinst, ist die Problematik, wenn die E-Mail-Archivierung, aber das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, wenn die E-Mail-Archivierung mit der Privatnutzung zusammenfällt. Da hast du tatsächlich eingewilligt, dass die Mails, die du bekommen hast, dass die nach 3 Monaten, wenn du die nach 3 Monaten nicht gelöscht oder verschoben hast, dass die mitarchiviert werden. Mhm. Da haben wir mal eine Betriebsvereinbarung 1962, als der Kaiser noch war, irgendwie unterschrieben, die wir jetzt, wo du es sagst, vielleicht auch mal dringend anpassen müssen.
62 gab es noch einen Kaiser? Interessant.
Ja. Also ist jedenfalls lange her, wollte ich damit sagen. Und von daher, also eine Rechtsgrundlage gibt es dafür. Eine sehr interessante Frage, aber in diesem Kontext ist, darf man auf diesen Ordner zugreifen für die Ermittlung? Und ich würde persönlich sagen, nein, darf man nicht. Also schon auf gar keinen Fall im Bereich von jetzt Verstößen gegen Privatnutzung oder sowas oder exzessiver Nutzung bei schweren Straftaten kann man sich das überlegen, aber auch dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Und es gab ja tatsächlich mal auch eine Entscheidung vom BGH. Da haben Christoph und ich uns exzessiv, würde ich auch sagen, also intensiv mit beschäftigt, bei der Frage, darf der auf Daten von Providern zugreifen, die nur für technische Zwecke gespeichert sind. Und da hat der BGH tatsächlich gesagt, nein, Zweckbindung.
Ja, genau. Und wie ich finde, zu Recht, ja, weil das natürlich auch ein Punkt ist, der völlig ausufert. Ja, also wenn du Daten und jetzt explizit beispielsweise zur Aufrechterhaltung der technischen Verfügbarkeit oder so halt speicherst, dann finde ich es halt, naja, also auch als Administrator ist es ein klarer Zweck, nämlich genau dieser eine. Und dann würde ich Jörg völlig zustimmen und würde auch sagen, auch im Rahmen so einer arbeitsrechtlichen Fragestellung sind diese Daten erstmal außen vor. Und das ist jetzt übrigens ein sehr interessanter nochmal Anknüpfungspunkt an die Frage des Proxys, ne? Denn die Frage ist ja auch, warum habe ich diese Logdaten überhaupt auf meinem Proxy, ne? Und da muss man sich dann vielleicht auch Gedanken drüber machen, inwieweit man denn da jetzt das nutzen darf oder nicht nutzen darf, ne? Denn wenn es eine reine technische Frage ist, die da erstmal hinterstand und das vielleicht auch so kommuniziert worden ist, und wir haben ja vielleicht auch dann direkt die Anknüpfung wieder an Verhaltens- und Leistungskontrolle über die Mitbestimmung. Wenn man das da eben aus rein technischen Gründen motiviert hat oder diskutiert hat, dann finde ich eine Auswertung jetzt aus arbeitsrechtlichen Aspekten heraus sehr schwierig. Ne? Was könnte man tun? Und was könnte man übrigens auch tun, wenn man keinen Proxy hat? Jörg hat das ja eben so ein bisschen angesprochen. Also wenn ich jetzt mal so einen Startpunkt habe, kann ich natürlich jetzt auch mal hergehen und kann dann zu diesem Zweck vielleicht eben auch mit unter Wahrung der Mitbestimmung und vielleicht auch unter Einbezug des Datenschutzbeauftragten dann auf technischer Ebene vielleicht erstmal gucken, wo haben wir jetzt eine Häufung, indem ich vielleicht nochmal ein neues Logging oder so aufsetze, was aber genau für diesen Fall dann da ist. Ja, aber dann muss man natürlich erst wieder Logs aufbauen, die man dann im Nachgang analysiert, und das ist jetzt nichts, wo wir irgendwie zurückschauen, ne?
Und das Ganze, um dem Ganzen nochmal ein bisschen die Krone aufzusetzen, haben wir natürlich ja auch bei den näheren Untersuchungen, bei denen wir ja noch sind, auch immer das Problem, das immer noch zu differenzieren ist, ist es den Mitarbeitern erlaubt, die IT-Infrastruktur privat zu nutzen im Unternehmen. Ja. Und das ist für die Frage der Ermittlungen tatsächlich wohl noch herrschender Meinung extrem relevant, weil nämlich zumindest bei den Datenschutzbehörden und ich würde auch sagen bei vielen Gerichten immer noch die Ansicht vertreten wird, die ich auch nicht völlig falsch finde, wenn ich Privatnutzung erlaube, bin ich im Wesentlichen äquivalent zum Provider. Und das heißt natürlich, dass ich ganz viele Sachen nicht machen darf. Wenn ich meinen Rechner privat nutzen darf, kann ich davon ausgehen, dass da auch private Unterlagen liegen. Ich darf also nicht ohne weiteres darauf zugreifen. Wenn ich die Mails privat nutze, ne, dann darf ich da nicht darauf zugreifen ohne weiteres. Und auch wenn ich surfen kann, das heißt natürlich nicht, dass ich damit machen kann, was ich will, ne? Aber die Überwachung und das Reinschauen ist dadurch zumindest extrem erschwert, wobei das gerade so ein bisschen bröckelt. Also ich hatte in der Vorbereitung für den Artikel, den wir geschrieben haben, habe ich ein Urteil Landgericht Erfurt Ende April 2021 gefunden. Ja. Das sagt, ein Zugriff auf E-Mails ist unter besonderen Voraussetzungen auch ohne Einwilligung des Betroffenen zulässig.
Und ehrlich gesagt, so bei harten Verstößen, insbesondere auch bei strafbaren Verstößen, würde ich auch sagen, das muss da auch zulässig sein, trotzdem reinzugucken. Bei, er hat zu viel gesurft, also bei Sachen unterhalb des Strafbarkeitslevels würde ich auch das kritisch sehen.
Ich denke, mir ist gerade eingefallen, ich denke jetzt in Zeiten der Pandemie natürlich auch viel an Bring Your Own Device, ne? Also da wird es ja dann auch mal ganz schwierig, also weil du hast ja dann nicht Systeme oder Devices, die in der Unternehmensstruktur sind, sondern die zu Hause, was bei denn via VPN angebunden sind, ne? Und erstens da
eigene sind, ne? Wo auch deine Privatdaten drauf
liegen. Das Thema hat früher eigentlich immer größtenteils mobile Devices wie Handys betroffen oder Tablets, aber im Zuge des Homeoffice, ne, betrifft es natürlich unheimlich viele Rechner. Die Frage ist halt, wie tief darf man denn da rumstochern in Rechnern, die gar nicht vor Ort sind im Unternehmensbereich, sondern zu Hause. Mhm. Ich weiß, das würde mit Sicherheit jetzt hier zu weit führen, aber das ist natürlich
gar nicht.
Gar nicht. Würde ich eher ehrlich gesagt auch so sehen. Also wenn ich da jetzt nicht gerade so einen Container habe, wo jetzt nur Informationen des Betriebs sind, ehrlich gesagt gar nicht. Also
aber viele Dinge fallen dann ja aus, ne?
Viele Dinge fallen aus, ja.
Also nicht das aufnehmen, kopieren oder so,
kannst du genau. Aber die fallen, Holger, die fallen halt genauso aus, wie sie früher schon bei der Diskussion zu Smartphones als Bring Your Own Device ausgefallen sind. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum man sich gegen dieses klassische Bring Your Own Device in vielen Fällen eben, also dagegen entschieden hat, ne? Weil man eben viele der, ja, Zugriffs- und auch Sicherungsmöglichkeiten, die ein Unternehmen gerne haben möchte, da nicht durchsetzen kann.
Aber da hilft ja auch kein Device-Management, weil du kommst ja, trotzdem hast du das Gerät physisch nicht vor Ort und in deiner Gewalt. Ne?
Genau, also das Einzige, was du machst, ist tatsächlich, wenn du ein Gerät mit nach Hause genommen hast, kannst du als Arbeitgeber natürlich sagen, bring das Gerät her und wir gucken dann drauf. So, ne? Das geht natürlich.
Ja, Company das kannst du ja auch nur auf freiwilliger Basis machen. Ne?
Wenn es also Company-owned.
Ach so, klar, okay. Ist,
ne? Ja. Dein privates Gerät nicht und natürlich hat er auch in deiner Wohnung nichts zu versuchen. Nichts zu
genau, ja. Damit fängt es ja schon an.
Ganz klar, genau. Um das nochmal kurz mit Privatnutzung zum Ende zu bringen, wenn du die Privatnutzung verboten hast, bin ich jetzt nicht per se ein Freund davon, ist aber juristisch in ein paar Punkten eben einfacher, weil du tatsächlich in diesem Punkt sagst, alles, was auf dem Rechner ist, ist betrieblich, alle E-Mails sind betrieblich, also zumindest die versandten, und darfst darauf gucken, darfst keine Dauerüberwachung machen, aber du darfst zumindest das für solche Auswertungen, wie die, über die wir hier sprechen, da darfst du es ziemlich eindeutig auch benutzen. So, ja, jetzt haben wir konkrete Verdachtsindizien gefunden. Was machen wir jetzt damit, Christoph?
Ja, ich glaube, da waren wir ja schon, also wir haben gesehen, da gibt's jetzt ein System, ne? Wir haben vielleicht auch über die IP-Adresse zurückgeführt, welches ist das? Und dann hatte ich ja eben schon gesagt, dann würde man dieses System jetzt tatsächlich dann forensisch analysieren wollen.
Ich meinte jetzt, das haben wir eben schon gesagt, ich meine jetzt im Sinne von Auswertung. Jetzt haben wir alles irgendwie so ordentlich gesichert und weggelegt und es hat sich
ja dann nehme ich die Kopie, ne, und versuche eben den, in dem Fall jetzt Verdacht hier, dass da vielleicht auf pornografischen Seiten gesurft wurde, jetzt zu erhärten, indem ich in dem konkreten Fall jetzt dann die Log-Informationen auf dem lokalen System nochmal anschaue, also Browser-Historie vielleicht mal durchschaue. Gut, wenn man das natürlich als Mitarbeiter geschickt macht, dann ist da keine zu finden. Aber trotzdem bleiben ja Spuren auf dem System. Vielleicht auch, weil tatsächlich mal Material heruntergeladen wurde, um das dann auch nochmal offline schauen zu können. Auch solche Dinge kommen immer wieder vor, dass dann ganze Sammlungen von, ja, ich sag mal, Bildern oder vielleicht auch Filmen auf lokalen Festplatten liegen. Das würde man versuchen jetzt herauszufinden. Man würde dabei natürlich auch die gelöschten Bereiche sich mit anschauen, weil wir ja, also wir hier vielleicht jetzt sogar alle wissen, dass das einfache Löschen mit Betriebssystemmitteln natürlich nicht wirklich hilft, sondern dann ja eigentlich die Bereiche nur als frei markiert werden und natürlich die Informationen immer noch auf der Festplatte vorhanden sind. Auch wenn sie teilweise überschrieben wurden, kann eine Forensik-Software dann natürlich noch Fragmente finden, die darauf hindeuten, dass da mal was war, was da vielleicht ja jetzt im Thema sozusagen mit dabei ist. Ja, und da würde ich dann halt versuchen, das dann tatsächlich akribisch aufzuarbeiten. Auch hier ist es wieder ganz wichtig, dass man Buch führt im wahrsten Sinne des Wortes, also aufschreibt, welche Schritte hat man gemacht. Die meisten Forensiksoftwaren, aber da wollen wir ja nicht ins Detail gehen, führen auch direkt so ein Protokoll, ja, was ich dann quasi
hinterher benutzen kann. Forensikbücher nennt man das, glaube ich, auch, ne?
Ja, das, also das ist ja so ein bisschen die Idee, was man früher in der Buchhaltung auch hatte, ne? Also ich sag jetzt mal einfachster Fall, nummerierte Seiten und dann irgendwie dieser Buchhalternase drunter, um eben zu verhindern, dass nachträglich Informationen zugefügt werden oder rausgenommen werden. Also wenn man es jetzt handschriftlich macht, wenn man es jetzt in der elektronischen Datei macht, dann muss man natürlich schon gucken, wie sichert man jetzt diese elektronische Datei wieder. Also gegen Integritätsverlust, aber natürlich auch gegen Verlust an sich. Und sollte sich dann da was überlegen, ne? Dass es irgendwie dann signiert wird, regelmäßig nochmal ausgelagert, verschlüsselt gespeichert wird, um eben auch hier das eben nachvollziehbar zu gestalten und eben auch so zu gestalten, dass hinterher keiner sagen kann, ja, da ist ja noch irgendwas eingebaut worden oder ihr habt da Sachen rausgelöscht, die irgendwie jetzt hier eine wichtige Info gewesen wären, um den Betroffenen vielleicht auch zu entlasten.
Ich bin entsetzt. Also ich als Mitarbeiter, lass es raus. Ich als Mitarbeiter, der mir wahrscheinlich habe nichts zu Schulden kommen lassen, muss es akzeptieren, dass mein Mitarbeiter, dass mein Unternehmen, wenn das einen Verdacht hat, sogar die Daten, von denen ich ausdrücklich sage, die sind gelöscht, also die, die ich willentlich entfernt habe, auch wenn sie dann vielleicht nicht wirklich entfernt sind, gut, das kann ich ja nicht wissen, dass mein Arbeitgeber sich das Recht rausnimmt, diese Daten wiederherzustellen, um mir eine Schuld nachzuweisen. Und das soll okay sein, Jörg?
Ja, also wenn ich irgendwas gemacht habe, was strafbar ist oder was mir eindeutig verboten ist und meiner Kernpflichten, meiner Arbeitstätigkeit nicht nachkomme. Wir reden ja jetzt hier nicht um so Pillepalle, ne? Über irgendwie hat mal 5 Minuten irgendwie sich irgendwas angeschaut oder so, ne? Also wir reden jetzt irgendwie von verbringt wesentliche, also bei diesem Beispiel, ne, verbringt wesentliche Zeit seiner Arbeitszeit damit oder er hat vielleicht Betrug begangen, hat Daten verkauft. Natürlich muss ich dann damit rechnen. Das ist doch klar, du bist ja nicht zu Hause. Also du bringst deine Arbeitsleistung, wirst dafür bezahlt und dafür hat der Arbeitgeber eben auch ein paar Ansprüche und wenn konkret, und das ist ja auch der Punkt, ne, der Punkt, auf den wir aus wollten, es müssen ja, das darf er natürlich jetzt nicht gegenüber alle 20 Mann in der Abteilung machen, sondern wir brauchen ganz konkrete Nachweise, dass es diese Person war und der Verdacht hatte sich ja an dem Punkt auch schon der Verdacht ist jetzt auch schon nachgewiesen worden, ne? Und wir sind ja dann bei der Auswertung der Daten gegen diese Person, deren Verdacht, wo wir zumindest super konkrete Anhaltspunkte haben und damit habe ich überhaupt keine Probleme.
Also sehe ich genauso, ne? Ich meine, erstmal ist es ein Stufenmodell. Das ist das, was Jörg ja gerade mal gesagt hat. Also wir kommen ja vom Allgemeinen sehr unkonkret und vielleicht auch noch wenig personenbezogen, dann sehr konkret auf diesen einen Mitarbeiter und dieses eine IT-System. Und dann vielleicht mal so ein Pendant aus der physischen Welt, ja. Ich meine, also natürlich musst du auch damit rechnen, dass die Polizei, wenn du irgendwie Mist gebaut hast, deine Mülltonne zu Hause durchsucht.
Ja, auch, die Polizei. Ja. Aber es geht ja darum, dass ich will aber nicht, dass mein Chef irgendwie abends die Mülleimer durchwühlt.
Dürfte das er im aber. Unternehmen dürfte er aber. Stehen ja im Unternehmen.
Gut, das ist eigentlich eine ganz gute Analogie. Gut, dann weiß ich Bescheid.
Ja, deinen Chef, ob er das macht.
Genau. Ich wollte sagen,
dass du das nicht möchtest.
Ja, wenn du möchtest, dass die Daten dann wirklich weg sind, die du in den Mülleimer schmeißt, dann musst du sie verbrennen. Ja, und das wäre jetzt sozusagen das Stichwort. Dann musst du sie halt irgendwie mit einem Eraser oder sowas überschreiben. Ne? Also das finde ich jetzt, da würde ich Jörg schon zustimmen. Also dieses, und Jörg, wir haben das ja auch mal in anderen Kontext im Rahmen der Privatnutzung und welche Regeln kann man da treffen, durchdekliniert. Und wichtig ist halt immer, dass man dieses Stufenmodell hat, ne? Also nicht alle im Detail da überwacht, sondern wirklich nur bei ganz konkretem Verdacht gegen eine einzelne Person und dann auch wirklich da genau guckt, dass das auch hieb- und stichfest ist.
Genau, aber natürlich immer auch ein Vorwurf, ne, der eine gewisse Substanz hat.
Aber ja. Nochmal ein Pro-Tipp für alle, die verdächtigt sind oder die vielleicht Unsinn gemacht haben im Unternehmen. Es gibt auch die Möglichkeit des Datenschredderns. Also ihr müsst nicht unbedingt abends euren Müll im Büro verbrennen, weil das könnte auch unangenehme Nebeneffekte haben.
Genau, nee, verbrennt eure Daten nicht im Büro. Das kann ist meistens nicht gut. Aber das bringt mich tatsächlich zu dem letzten Punkt, der hier noch ganz wichtig ist. Datenschreddern ist da ja ein guter Punkt, nämlich was hier ganz relevant ist, ist Aufräumen. Und zwar Aufräumen in Form von Datenlöschen. Christoph, wo lösche ich was und wo lösche ich denn hier?
Ja, natürlich, also vielleicht müssen wir hier zwei Fälle unterscheiden, ne? Also einmal, nehmen wir mal an, es ist ein Gerichtsverfahren, gibt ein rechtskräftiges Urteil, dann würde ich natürlich in dem Moment alles, was ich an Daten gesichert habe, löschen wollen, ne? Also aus meiner Sicht gehören die dann weg und zwar auch sicher gelöscht. Im Zweifel habe ich vorher sowieso verschlüsselte Datenträger benutzt, das hatte ich ja eben schon mal im Rahmen der technischen und organisatorischen Maßnahmen kurz angesprochen. dann kann man vielleicht sagen, okay, dieser Datenträger, ne, man schmeißt den Schlüssel weg. Und da persönlich würde ich mich damit schon nicht zufrieden geben, sondern würde halt immer dazu tendieren, weil es ja hier auch um sehr brisante Daten gehen kann, ja, also je nachdem, was da tatsächlich auch gefunden wurde. Und insbesondere natürlich auch in Fällen, die Holger mal thematisiert, ja, vielleicht ist er ja sogar nicht schuldig gewesen, ne? Dann muss ich natürlich erst recht die Daten sicher löschen und das würde für mich eine physische Zerstörung des Datenträgers bedeuten. Und zwar auch aller Informationen, die ich da gesammelt habe. Jetzt nicht nur der Festplatte, die ich kopiert habe, sondern auch alles, was so an Auswertung dazu gekommen ist. Ne? Wir haben ja eben auch von der Präsentphase gesprochen, wo ich das dann nochmal aufbereite, was ich gefunden habe, vielleicht fürs Gericht oder so. Und dann würde man natürlich auch diese ganzen ja, Notizen in unterschiedlicher Art und Weise dann löschen. Aber aus dem Kontext des Datenschutzes raus haben wir ja auch noch die Anforderung, dass wir ja eigentlich schon dann löschen müssen, wenn der Zweck entfallen ist. Ne? Und da ist natürlich immer die Frage, ist das erst dann der Fall, wenn das Gerichtsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist? Oder muss man nicht vielleicht auch schon sagen, naja, jetzt habe ich irgendwie aus der Menge an Daten die zusammengezogen, die für mich relevant sind. Behalte ich jetzt nicht nur diesen Teil der Daten tatsächlich weiter für das Verfahren und riskiere dabei, dass vielleicht Kontextinformationen, die in den aktuell noch nicht als relevant eingestuften Daten dann verloren gehen, wenn ich die schon lösche.
Also ich glaube, man kann hier das schon sagen, also Daten, die ich in irgendeiner Form noch für das Verfahren brauchen könnte, kann ich gut gesichert und zugriffsgeschützt und Vier-Augen-Prinzip und so weiter sicherlich aufheben bis halt zu einem rechtskräftigen Urteil oder würde ich
schon. Aber die Entscheidung ist natürlich nicht einfach. Ne? Ich meine, stell dir vor, du hast irgendwie so einen großen Massenspeicher, ne? Also keine Ahnung, oder die Festplatten haben ja heute auch schon Größenordnungen, ne? Da kann ja alles Mögliche drauf sein. Mhm. Und gerade bei zentralen IT-Systemen, wo vielleicht dann ja auch dieser Beifang immer größer wird unter Umständen, gerade wenn ich jetzt über Datenbanken mal gucke oder sowas, da finde ich das nicht einfach, ne? das abzuwägen. Mhm. Und ich persönlich würde immer pro Datenschutz mich erstmal entscheiden und in Kauf nehmen, dass im Zweifel hier Kontextdaten verloren gehen. Aber ich finde da auch gerade dieser Beifang, der ist aus Datenschutzsicht wirklich ein Problem. Und ja, der würde mir auch schwer im Magen liegen. Ne? Deswegen würde ich mich dessen entledigen wollen. Ne?
Das ist also, ja. Also letztendlich wäre es für mich eine Entscheidung, die man dann halt im Team trifft. Ne?
Und, auf jeden Fall. Ne? Aber ist wieder interdisziplinärer Charakter. Ne?
Ich finde das natürlich auch rein organisatorisch echt wahnsinnig schwierig. Ne? Ja. Also jetzt, wir haben vorhin von E-Mail-Accounts gesprochen. Es ist natürlich echt schwer, da den Beifang irgendwie zu trennen. Du hast ja da das Henne-Ei-Problem. Ne? Das haben wir übrigens auch immer bei Investigativrecherchen. Du kannst natürlich Material, was du nicht benötigst und wo du auch datenschutzrechtlich in der Bredouille steckst, es überhaupt zu besitzen, kannst du natürlich nur entfernen nach einer Sichtung. Das heißt, du nimmst es ja sowieso wahr, bevor du es entfernen kannst.
Naja. Ja, schwierige Einzelfallentscheidung. Es muss das Team entscheiden letztendlich. Ne? Ja. Und der Datenschutzbeauftragte muss sein Okay geben.
Aber die Tendenz ist auf jeden Fall, so bald wie möglich sich dieser Daten wieder entledigen.
Ja, auf jeden Fall. Also das auch nicht. Also die auf jeden Fall auch wegsperren und mit starken technischen und organisatorischen Maßnahmen versehen, verschlüsseln, Zugriffskontrolle, Zutrittskontrolle, vielleicht sogar, wenn es eine physische Geschichte ist. Und
ja, oder bei einem Treuhänder aufbewahren, ne? Also sowas kann man machen, ne? Also wenn man die erste Analyse abgeschlossen hat, ja, dass man dann in der Aufbereitungsphase dann so Sachen schon mal irgendwo hinterlegt. Nochmal, also auch für mich ganz wichtig, ich habe ja selber auch lange während der Uni-Zeit der frühen als Administrator gearbeitet und ich weiß halt, dass viele Administratoren, ich glaube, das Problem, wie übrigens in unterschiedlichen Bereichen, unterschätzen, ja, also welche Risiken sie sich auch aussetzen, wenn sie hier auf eigene Faust anfangen, Ermittlungen voranzutreiben und eben auch nicht die zu beteiligten Stellen ins Boot holen und sich da ein bisschen auch so eine, ja, Freizeichnung holen, ne?
Also ich kann vielleicht nochmal aus unserer eigenen Praxis hier sagen oder wie ich das, weil wir sind ja da gar nicht so unähnlich teilweise im journalistischen Bereich. Ne? Also wenn wir personenbezogenes, gerade wenn wir noch wissen, brisanteres Material bekommen, dann liegt das hier nirgends unverschlüsselt rum. Das wird grundsätzlich sofort verschlüsselt, bevor das irgendwo abgelegt wird oder so. Das wird dann nochmal speziell abgelegt, aber es wird halt zuerst verschlüsselt. Aber ein Bereich vielleicht noch als Tipp auch für alle im Unternehmen, also ein großes Problem ist halt danach die Kommunikation darüber, weil die läuft natürlich auch nicht immer direkt face-to-face oder am Telefon, wobei natürlich auch Telefon schon kritisch sein kann, weil Telefon auch nicht immer verschlüsselt ist, im Unternehmen auch nicht, aber läuft halt über E-Mail. Und dann hast du die Sache, du kannst natürlich mit den Datenträgern und so sonst noch gut, aber wenn es um Geheimnisse geht, dann hat das natürlich auch für meine Begriffe nichts in unterschlüsselten E-Mails zu suchen. Ne? Also wenn man dann sich über solche Fälle austauscht, in denen es um personenbezogene Daten geht, dann sollte man doch bitte auch die E-Mails unbedingt verschlüsseln. Ne?
Ende zu Ende verschlüsseln. Du musst dann sogar noch gucken, ne? Also selbst wenn es dieses Prozedere der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vielleicht schon als etabliertes Verfahren im Unternehmen gibt, was ich nicht außer Acht lassen würde, und das kann in solchen Fällen auch ja zumindest ein interessanter Punkt sein, ist, dass viele Unternehmen ja da Vorsorge tragen, dass wenn die privaten Schlüssel der Beteiligten mal verloren gehen, dass das Unternehmen dann zumindest in diese Kommunikationsstränge vielleicht auch noch reingucken kann. Ja. Und da muss man natürlich auch immer wieder überlegen, wer kann das, wer darf das? Es können ja auch Fälle entstehen, wo derjenige, um den es geht, vielleicht gerade in so einer Position ist. Und da muss man dann eben in der Vorbereitungsphase auch genauer gucken, was will man jetzt hier tatsächlich machen.
Ja, dann ist er jetzt verurteilt. Wozu auch immer. Wir haben in dem
Artikel. Nur weil er ein paar Pornos angeguckt hat?
Nein, es ist ja nicht strafbar, also wenn es keine strafbaren Pornos waren. Aber wenn er das mehrere Stunden am Tag gemacht hat, wird er vermutlich seinen Job verlieren. Das ist okay. Ja auch nicht ganz unberechtigt. Also das ist jetzt, das Beispiel ist jetzt vielleicht mehr oder weniger gut, ne? Aber jedenfalls, wir wollten es einfach mal in einem Beispiel durchexerzieren. Und dafür ist es vielleicht ganz gut geeignet. Wir haben in dem Artikel und vielleicht probieren wir mal, Holger, ob wir das Ding noch freikriegen, so eine Grafik noch am Ende, also ob wir die Grafik zumindest freikriegen.
Na, wenn schon, kriegen wir nur den gesamten Artikel organisatorisch frei. Okay, vielleicht da handelt es sich um eine komplizierte technisch-organisatorische Maßnahme im Verlag.
Okay. Also jedenfalls, um die Vorgehensweise nochmal so kurz strukturiert durchzugehen, wir brauchen die Vorbereitung, also grob Analyse des Vorwurfs, dann brauchen wir rechtliche Vorüberlegungen, insbesondere eben auch, habe ich Privatnutzung, was sind meine Rechtsgrundlagen, ich muss die ganzen Verbündeten einbinden, Betriebsrat, Datenschutzbeauftragter, dokumentieren, ich muss zwar vielleicht eine Datenschutzfolgenabschätzung machen, dann geht's ans Eingemachte, Durchsicht und Sichern der Dokumente. Dann werden die ausgewertet im nächsten Schritt und dann ja werden Konsequenzen, Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und der Abschluss halt durch Vernichten aller Daten, das wäre so die Vorgehensweise, die wir hier empfehlen würden. Dann haben wir fast eine Punktlandung, nur 15 Minuten über unsere eigentlichen Länge gemacht.
Ja, ist so eine Punktlandung.
Ja, für uns ist eigentlich für unsere Verhältnisse ist das eine Punktlandung.
Genau.
Gut, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich mal wieder was gelernt, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich eigentlich auf euren Artikel verlassen, habe mich ansonsten gar nicht großartig vorbereitet. Aber wir haben heute, finde ich, auch noch eine Menge interessanter zusätzlicher Fragen besprochen, die ihr im Artikel weniger
belastet habt.
Beifänge.
Ja, genau, Beifänge.
Ja, ich hoffe, dass wir allen Administratorinnen und Administratoren, die heute zugehört haben und vielleicht auch den Datenschutzbeauftragten Unternehmen ein bisschen helfen konnten und ein bisschen zumindest eine kleine Einführung geben sollten, wenn sie vor mit so einem Fall konfrontiert sind, wie sie es dann am besten angehen sollten, um auch mit dem Datenschutz nicht irgendwie allzu sehr in Konflikt zu geraten und da einigermaßen konform zu agieren. Ja, in diesem Sinne, Christoph, ich danke dir vielmals, dass du wieder die Zeit hattest für uns.
Und ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich.
Ja, auch von meiner Seite. Und ich glaube, wir haben noch einen abschließenden
einen kleinen Hinweis.
Werbung.
Haben Sie den kostenlosen SpecOps Password Auditor, mit dem Sie Ihr Active Directory auf passwortrelevante Schwachstellen überprüfen können, schon heruntergeladen? Machen Sie Cyberkriminellen das Leben schwer und laden Sie unter www.specopsoft.de den SpecOps Password Auditor herunter. Erhöhen Sie die Passwortsicherheit in Ihrer Organisation mit Lösungen von SpecOps Software. Schnell, einfach und kostengünstig. www.specopsoft.de.
Ja, Jörg, dann bleibt mir noch erstens auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen. Ihr wisst das alle schon, ich erzähle es jetzt mal, aber auch gerne nochmal. ct.de/Auslegungssache ist unsere Landingpage für die Podcasts. Und unter auslegungssache@heise.de könnt ihr uns per Mail erreichen. Und eine Sache noch in den 14 Tagen werden wir einmal aussetzen, weil wir uns einen Urlaub gönnen.
Das du gönnst mir einen Urlaub.
Naja, okay. Ich meinte mich und meine Familie.
Ja, der Podcast gönnt sich einen Urlaub, sagen wir
das. Genau, der Podcast geht in eine mini kleine Sommerpause. Das ist ja total in. Das machen im Moment alle möglichen Podcasts, habe ich festgestellt. Leider, weil mein Catcher ist viel leerer als sonst im Juli und im August. Ich hoffe, das geht bald wieder los. Naja, die EM hat mich so ein bisschen mit vielen Sonderpodcasts über Wasser gehalten. Genau, und wir lassen aber nur einmal ausfallen und dann werden wir dann in 4 Wochen wieder für euch da mit Folge 44.
So machen wir das. Und bis dahin verbleiben wir mit
Schützt eure Daten.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.